Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Diese schwierigen Menschen. Ja, ich habe mir gedacht, es macht vielleicht Sinn, dass wir heute mal über das Thema Generationenkonflikte sprechen, weil das einfach ein Thema ist, das mir in der Praxis gerade extrem oft begegnet, sei es jetzt in einer Teammediation, aber auch in Einzelsettings wie Einzelcoaching, in Teamcoachings und auch in Seminaren, wo es eigentlich gar nicht um Generationen oder sonst etwas geht, sondern vielleicht einfach nur darum, wie man sein Konfliktmanagement bewältigen kann, wo aber natürlich die Teilnehmenden immer auch ihre Themen mit einbringen. Und da taucht unglaublich schnell das Thema Generationenkonflikte auf und führt dann in den Gruppen auch ganz oft zu wilden Diskussionen. Also das Thema Generationenkonflikte, so nehme ich es zumindest bei mir als meine Rolle als Begleiterin von Teams und von Einzelnen, so nehme ich es wahr, ist wirklich ein Thema, das gerade viele bewegt. Und da dachte ich mir, das macht vielleicht Sinn, da einfach mal im Rahmen des Podcasts eine Folge zuzumachen. Was werden wir uns im Einzelnen angucken? Wir werden natürlich auf das gucken, was wir alle zu wissen glauben, wie die anderen so sind. Also sprich, wir gucken einmal auf Stereotype, aber eben aus beiden Blickwinkeln. Also einmal die Stereotype im Sinne von, was denken wir alle über die Generationen. Wir werden aber auch gucken, wie ist der Innenblick. Und ein ganz großes Thema, warum ist Generationenkonflikt überhaupt so ein großes Thema? Naja, es ist ein großes Thema, weil wir gerade in einer Zeit voller Umbrüche und voller Wandel stecken und genau innerhalb dieses Wandels im Endeffekt Generationenkonflikte überhaupt zum Tragen kommen. Also ich meine, dieses, meine Güte, die Jugend, das ist etwas, das habe ich schon gehört, als ich noch jung war. Und das hat wahrscheinlich auch schon mein Vater, das hat meine Mutter wahrscheinlich schon gehört, als die noch jung waren. Das heißt, dieser Blick auf die Jungen ist ja nichts Neues. Aber das, was einfach unterschiedlich ist, ist, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der ein unglaublich schneller Wandel passiert, sodass die Unterschiede zwischen den einzelnen Generationen viel größer sind, als es das früher war. So, aber das ist einmal das Thema Wandel, das ist ein Punkt. Und dann werden wir uns natürlich auch anschauen, was gibt es für neue Wege, was gibt es für alte Wege, was kann man finden, um eben mit den Unterschieden zwischen Menschen verschiedener Altersklassen gut umgehen zu können. Und reinstarten möchte ich mit einer ganz persönlichen Geschichte, und zwar meine Oma. Also meine Oma ist Jahrgang 24, also 1924 geboren. Und die hat in meiner ganzen Kindheit immer gesagt, Alexandra, Gedanken sind frei, an allem anderen müssen wir stetig arbeiten. Und das ist etwas, was mich immer sehr getragen hat, muss ich sagen. Wenn ich aber auf unsere Gegenwart gucke, und das betrifft jetzt nicht nur die Kinder, sondern im Endeffekt uns alle. Heute wachsen die Kinder, heute leben wir als Erwachsene eben damit auf, dass wir klicken, was uns gefällt und sagen damit einer Maschine eben, was uns gefällt. Wir werden in Online-Artikeln getrackt, wie schnell wir etwas lesen oder an welchen Stellen wir anhalten, an welchen Stellen wir vielleicht auch was markieren. Also ich weiß es explizit vom Kindle, dass da ja wirklich auch man Empfehlungen bekommt, was Leserinnen und Leser in großer Zahl markiert haben. Also das ist schon nochmal etwas anderes. Das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was meine Oma immer gesagt hat, mit Gedanken sind frei, Alexandra. So, von daher, ja, meine Oma, die hatte noch Bücher im Schrank stehen. Also die waren komplett aus Papier, natürlich. Und es war aber tatsächlich so, dass niemand, der nicht dieses Buch in die Hand genommen hat, wusste, was meiner Oma so wichtig gewesen wäre, dass sie es markiert hätte. Und wenn ich da jetzt meinen Sohn daneben setze, der ist 2015 geboren, dann haben wir da jemanden, der wächst völlig selbstverständlich mit Internet auf, natürlich. Der wächst damit auf, dass wir streamen, statt lineares Fernsehen zu gucken, iPads, iPhones, alles, was schon seit 10 bis 15 Jahren dazugehört. Und wenn ich noch mal ein bisschen von meinem Sohn abstrahiere und auf die jungen Menschen gucke, die vielleicht jetzt 20 sind oder 25, die neu im Job sind, naja, die haben schon gelebt, als es das noch gar nicht gab. Aber die sind in ihrer Teenagerzeit im quasi wilden Westen des Internets groß geworden. Heute jetzt 2026, da reden wir über Begrenzungen. Also die Schule meines Sohnes zum Beispiel hat ein Cybermobbing-Projekt mit den Sechsklässlerinnen und Sechsklässlern gemacht, was auch wieder eine ganz andere Welt ist, also eine ganz andere Bewusstheit im Umgang mit Internet und den Reichweiten. Aber die jetzt 20- bis 25-Jährigen, so jetzt im Januar 2026, die sind in einer ganz anderen Welt noch mal groß geworden als die Kinder, die jetzt eben 10 oder 15 Jahre sind. Der Wandel geht heute so schnell. Für meinen 2015 geborenen Sohn ist KI total normal. Und ich bin mir aber sicher, dass mein Fünftklässler KI in der Schule nutzen wird. Die Abiturienten 2025 haben da sicherlich wenig bis gar nichts mit zu tun gehabt. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach. Der Wandel rennt. Also eigentlich können wir gar nicht davon sprechen, dass der Wandel rennt. Eigentlich sprintet der Wandel. Es geht hier wirklich mit einer Geschwindigkeit in neue Richtungen, die es im Arbeitsprozess eben auch nicht immer leicht macht. Und genau dieser schnelle Wandel ist es aber eben auch, der dazu führt, dass Generationen auch immer unterschiedlicher werden. Und damit sind wir da angekommen, bei diesem Generationenbegriff, oder? Generationen werden immer unterschiedlicher, also Alterskohorten eigentlich ja. Wenn ich in der Zeit von bis geboren worden bin, dann gehöre ich zu Generation so und so. Bevor wir aber noch tiefer gehen und wenn Sie schon mal eine Folge in meinem Podcast gehört haben, dann wissen Sie ja, dass ich immer gerne sehr tief gehe. Also bevor wir noch ein bisschen tiefer gehen, müssen wir erst einmal noch mal einen kleinen Ausflug machen zum Thema Generationenbegriff. Quasi wie so eine Art Leitplanke, würde ich es jetzt einmal sagen. Denn was machen wir, wenn wir sagen, die Generation X, die Generation Y, die Generation Z oder Z, also Generation Y, was ist denn das, wenn wir sowas sagen? Naja, wir machen nichts weniger als ganze Jahrgänge, also viele Jahrgänge, über einen Haufen zu scheren und zu sagen, so, du gehörst zu dieser Generation, darum bist du so. Was aber wichtig ist, wenn wir tatsächlich Generationenkonflikte lösen möchten, ist, dass wir wieder den Blick bekommen, dass Generationenbegriffe eigentlich nur grobe Container oder auch Schubladen sind. Generationen als solches sind keine Naturgesetze. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, weil mir das so schön gefällt, sondern wenn Sie in die wissenschaftliche Literatur reingucken, dann werden Sie auch feststellen, dass die Grenzen einzelner Generationen und die Zuschreibungen auch von Merkmalen eben nicht so fix sind über jeden Ansatz, jede Studie. Im Endeffekt ist der Generationenbegriff, ich hatte ihn eben als Schublade bezeichnet, aber im Endeffekt ist es eben ein Hilfsmittel. Denn wenn ich Generationenbegriffe zu ernst nehme, dann werden aus Jahrgängen Generationen und aus Generationen werden Label und im Endeffekt vereinfachen wir damit in unzulässiger Weise, weil niemand wirklich eins zu eins seiner Generation entspricht. Das gilt für Sie, das gilt für mich, das gilt genauso gut, aber auch für die Jungen. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass der Wandel beschleunigt vorangeht, dass damit auch die Unterschiede zwischen den Generationen schwierig sind. Sie haben hoffentlich auch meinen Disclaimer gehört im Sinne von Generationen sind einfach erstmal nur ein Label und wir sollten aufpassen. Aber nachdem Sie all das gehört haben, machen wir jetzt genau das. Wir gucken in die Label rein, würde ich vorschlagen. Und wir starten mal mit den Boomern. Was wissen und was denken wir denn so allgemein über die Boomer? Also wir wissen zum einen, dass die Boomer natürlich an allem schuld sind, an der Rente, am Klima, an den Immobilienpreisen. Die haben einfach alles mitgenommen. Die stecken voll in der Autorität und der Hierarchiedenke drin, in diesem Thema Arbeit ist Pflicht, Arbeit ist keine Verhandlung. Die haben es viel leichter gehabt als alle anderen Generationen, weil es bei ihnen noch Aufstiegschancen gab. Und für die ist das, was für die nachfolgenden Generationen ganz zentral ist, nämlich mentale Gesundheit nur ein Luxusproblem. Und Technik, das sind Werkzeuge, aber ja, bitte nicht dauernd neu. Und damit kann man mich auch mal in Ruhe lassen. Das ist vielfach unser Blick auf die Boomer. Die Boomer selber würden, die Boomer, also wir bleiben bei dem Label. Die Boomer selber würden über sich sagen, naja, wir haben eben aufgebaut und nicht nur konsumiert. Wenn wir auf die Jungen gucken, die konsumieren ja nur, wir haben was aufgebaut. Und die Boomer haben nie Sicherheit selbstverständlich genommen. Die Boomer haben im Grunde, würden von sich sagen, dass Sicherheit eben nicht von alleine kommt, dass Sicherheit Disziplin erfüllt oder erfordert, dass Disziplin Pflichterfüllung, Durchhalten erfordert und dass Respekt ganz wichtig ist. Die Boomer würden sagen, Respekt, das ist die Grundlage von Zusammenarbeit und überhaupt miteinander, weil sonst kann es nicht funktionieren. Boomer würden über sich selber auch sagen, ja, Verlässlichkeit und Loyalität, das sind Werte, das ist keine Naivität, sondern das ist eine wichtige Grundlage. Und die würden auch sagen, hallo, wir haben den Wandel erlebt, wir haben die Nachkriegszeit erlebt, wir haben die Ölkrise, den Mauerfall, die Globalisierung erlebt, wir haben Wandel erlebt. Und die würden sagen, so richtig verstehen wir nicht, warum diese ganzen Vereinbarungen, die uns jahrzehntelang getragen haben, warum die jetzt neu verhandelt werden müssen. Also Sie sehen, zwischen Selbstbild und Fremdbild stecken da schon, ja, große Unterschiede. Und ich sage es Ihnen schon jetzt, wir machen das für alle Generationen und bei den anderen wird es nicht anders aussehen. Und um zu gucken, ob ich damit recht habe, gucken wir mal auf die Gen X, würde ich sagen. Ja, was ist der Fremdblick der Gen X oder was ist der Fremdblick auf die Gen X? Naja, es sind so ein bisschen die Pragmatiker, ne? Bis hin zum Zynismus, die wenig Geduld für Befindlichkeiten haben, eher so die Haltung haben, weniger labern, mehr arbeiten. Das ist tatsächlich ein Spruch, den mein Mann in der Ausbildung mal erfahren durfte, obwohl er ja zur Gen X gehört. Aber das ist so ein bisschen das, was diese Generation trägt. Zumindest ist es der Blick auf diese Generation. Ne? Wenig Verständnis für Sinn, Werte, Debatten, Status und Hierarchie sind wichtig. Status und Hierarchie zählt. Der Respekt wird nicht der Person entgegengebracht, sondern der Position und der Leistung, die jemand mitbringt. Ja, Change ist nett, wenn es nützt. Ansonsten eher sind das diejenigen, die gegenüber Trends und Tool-Hype eher skeptisch gegenüber sind. Und wenn wir uns die Position innerhalb des Generationengefüges angucken, dann ist es sicherlich eher eine Sandwich-Generation. Nach oben loyal, nach unten ganz hart. Ne? Also so ein bisschen dieses nach oben buckeln und nach unten treten. Jetzt können sich alle, die zur Gen X gehören, fragen, das ist der Blick auf mich? Nun ja. Gucken wir mal, was der Blick der Gen X auf sich selber ist. Und die würden wiederum sagen, etwas, was wir bei den Boomern schon gehört haben, also Umbrüche, das haben wir alles schon erlebt, das kennen wir. Und die würden auch sagen, Verlässlichkeit, das ist keine Spießigkeit, das ist Bedingung dafür, dass die Dinge funktionieren. Und die würden auch sagen, Kompetenz, das ist etwas, das schützt. Das schützt uns, das schützt das System, das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass dieses System, in dem wir uns bewegen, funktioniert. Und hier kommt auch ein Wort, das wir aus einem ganz anderen Kontext kennen. Das habe ich mir mal notiert, weil ich es immer wieder gefunden habe zum Thema Gen X, und zwar Zuständigkeiten. Gen X würde aus sich selbst heraus sagen, Respekt bedeutet, Zuständigkeiten ernst nehmen. Ich übersetze es mal in meine Sprache. Respekt heißt vielleicht auch, die Räume der anderen ernst nehmen. Und Gen X würde über sich selber auch sagen, eigentlich halten wir oft mehr zusammen, als man es uns zugesteht. Also Sie sehen, auch hier sind wieder große Unterschiede zwischen dem, was der Generation zugeschrieben wird, und dem Selbstempfinden. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und auch das gilt eben für alle Generationen. Gucken wir auf die nächste Generation. Das wäre jetzt Generation Y. Und kommen damit ein bisschen ins Wellbeing, oder? Ins Wohlbefinden, in den Spa-Bereich der Generation. Zumindest ist es das, was wir oftmals von Gen Y oder Generation Y, was wir damit verbinden. Denn von außen wird diese Generation oft als die Generation beschrieben, die Arbeit stark an Sinn, Entwicklung, Kultur bindet und als verwöhnt gilt, ne? Anspruchsvoll. Ältere lesen dann oftmals, da ist einfach viel zu viel Bedürfnis nach Feedback, da ist viel zu viel Anspruch an Führung als Coaching, viel zu wenig Bereitschaft, auch einfach mal still Leistung zu bringen und sich ein bisschen hochzuarbeiten. Ich habe noch etwas gefunden, das würde ich noch hinzufügen wollen, weil das auch nochmal den Blick auf diese Generation so auf den Punkt bringt. Und zwar wird das bezeichnet als Stereotyp der konditionalen Loyalität und übersetzt, man bleibt, solange es passt. Das wird eben je nach Blickwinkel dann als Freiheit oder aber auch als Unzuverlässigkeit bewertet und heißt dann in der Zuspitzung ja Gen Y. Die wollen Gestaltung, aber die wollen einfach nicht die sozialen Kosten oder überhaupt die Kosten von Gestaltung tragen. Die wollen es nett haben. Und da sehen wir schon ein bisschen den Unterschied zu Gen X, die ja sehr funktional sind, zumindest in dem Blick von außen und die eben Sinn und Befindlichkeiten sehr zurückweisen. Der Blick, den Generation Y auf sich selber hat, der sieht dann wieder ein Stückchen anders aus. Sie sehen sich nämlich als leistungsbereit, aber nicht um jeden Preis. Sinn, Entwicklung, Kultur sind aus diesem Begriff eben nicht diese Modebegriffe, wie es von außen betrachtet wird, sondern sind Kriterien dafür, ob jemand bereit ist, sich langfristig einzulassen, ob jemand bereit ist, langfristig seine Zeit, seine Lebenszeit in etwas zu investieren. Und dann wird Feedback eben nicht nur als Bedürftigkeit verstanden, als würde die Gen Y wirklich für sich selbst zurückweisen, sondern das ist dann eher ein Steuerungsinstrument. Was ist gut, was ist nicht gut, worauf kommt es an, was ist wichtig, was wäre der nächste Schritt? Also einfach ein permanentes Reflektieren, draufschauen, verbessern und eben auch verbessern für das, was der Gen Y wichtig ist. Also nochmal ein anderer Blick auf genau dieses Thema Feedback. Wenn ich auf das Thema Loyalität gucke, dann ist der Selbstblick da auch nochmal ein bisschen anders, als der von außen betrachtet wird, also dem Stereotyp entspricht. Die Gen Y würde über sich selber sagen, natürlich ist Loyalität nicht verschwunden, aber sie ist an Fairness gebunden, sie ist an Fairness gekoppelt. Wer transparent führt, wer Entwicklung ermöglicht und nicht beliebig über Menschen verfügt, bekommt Bindung. Ja, und wer das nicht liefert, bekommt eben Wechsel. Das ist aus Gen Y-Sicht kein Charakterfehler, das ist einfach eine nüchterne Konsequenz. Mein ganz persönlicher Blick, aber abstrahieren Sie es bitte entsprechend, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Gen Y einfach lebt, was wir Älteren schon lange gepredigt haben. Es gibt auch diesen Spruch, den wir dann oftmals auch, oder den Sie bei Gen Xern auch gerne an Wänden hängen haben und so weiter, change it, love it, leave it. Ja, und Gen Y geht, also verlässt eine Situation, wenn sie es eben nicht verändern kann oder wenn sie es nicht lieben kann. So, und das ist einfach eine Generation, die konsequent in gewisser Weise auch nochmal lebt, was andere ewig schon geprägt oder gepredigt haben. So, das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau, das waren meine Gedanken zur Gen Y, einmal Innen- und Außensicht, und damit kommen wir direkt weiter zur Generation Z. Über die wird ja, finde ich, im Moment extrem viel gesprochen. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir da doch eine Generation, die braucht ganz viel Schutz, oder? Die muss ganz viel gestreichelt werden. Die braucht klare Grenzen, klare Zeiten, klare Regeln. Die halten sich dann aber auch an die Regeln. Und was ist der Blick darauf? Naja, die sind nicht belastbar, die sind total bequem und wollen ganz schnell ganz viel gestalten, ohne wirklich Ahnung zu haben, und wollen ganz viel Einfluss haben. Außerdem akzeptieren die keine Autorität, diskutieren viel zu viel, bringen aber gleichzeitig kaum Routine mit, und das Thema Aufmerksamkeit ist dann nochmal so ein Thema. Ich sage nur Smartphone. Diese Generation, ist das nicht die Generation, die einfach ganz wenig Aufmerksamkeit mitbringt und unglaublich kurze Reaktionsschleifen hat und einfach vom Charakter komplett smartphonisiert worden ist? Naja, Gen Z, Generation Z, würde das komplett anders rahmen, so würde ich es einmal formulieren. Die würden nicht sagen, wir sind empfindlich, sondern wir sind einfach nur genauer in der Wahrung unserer Grenzen. Viele aus dieser Generation sehen eben Grenzen auch als Prävention. Wenn Arbeitswelt permanent on ist, dann muss man einfach auch aktiv aus sich selbst heraus regulieren. Und Klarheit zu suchen, das ist ja aus Selbstsicht kein Kontrollwunsch, sondern einfach nur effizient, oder? Wenn Prioritäten, Erwartungen, Feedback sauber sind, dann spart das Energie und reduziert Konflikte. Und zum Thema Autorität. Autorität ist nicht verboten, aber sie muss begründet sein. Nicht so eine Geschichte mit, weil ich Chef bin. Das reicht als Erklärung immer weniger. Und Generation Z sieht sich da eher als eine Generation, die funktionierende Systeme will, weil hier die Haltung vorherrscht, saubere Prozesse führen zu weniger Improvisation und zu weniger persönlicher Opferbereitschaft. Gar nicht so dumm, oder? Und so haben wir jetzt einmal auf das Selbstbild und das Fremdbild aller Generationen, die jetzt so aktiv im Arbeitsleben noch sind oder schon sind, drauf geguckt. Und was wir sehen ist, vieles, was von außen etwas ist, worüber man einiges sagen könnte, sind im Endeffekt Dinge, die aus dem Selbstbild heraus völlig nachvollziehbar sind. Das heißt, es gibt nicht die Wahrheit im Sinne von die Jüngeren, die Älteren oder was auch immer. Ganz davon abgesehen, dass wir im Auge halten müssen, dass Generation, also das Zusammenfassen vieler Jahrgänge zu einer Generation am Ende des Tages eben auch eine Vereinfachung ist, die uns nicht weiterhilft. Aber lassen Sie uns trotzdem nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, was zwischen den Generationen passiert. Weil für die Generation X ist das Ganze ja in gewisser Weise auch ein bisschen unfair. Also die haben sich jahrzehntelang an die Regeln gehalten, sich nach oben sichtbar gemacht, Kompetenzen entwickelt, Einsatz gezeigt, um Positionen im Gesamtsystem gearbeitet. Und jetzt, also jetzt sind sie formell oder informell weiter oben im System angekommen, aber sie erhalten nicht mehr den Respekt, der ihrer Position entspricht. Also diesen Respekt, den sie selber nach oben erbracht haben. Und die Jungen dagegen? Naja, diese Jungen, die wurden von genau den Menschen erzogen, die gesagt haben, dass die Arbeit nur ein Werkzeug zum Leben ist. Diese Jungen, die haben beobachtet, wie sich genau diese Eltern dann in Anführungsstrichen kaputt geschuftet haben. Oftmals nicht mit einem befriedigenden Ergebnis. Also warum sollten diese jungen Menschen diesem Weg folgen? Was sehen die denn? Die sehen gestresste Erwachsene, die müde, erschöpft abends den Tag dann irgendwie bewältigt haben. Und naja, das Versprechen, dass es der nächsten Generation mal besser gehen wird oder besser gehen soll, das glauben die nicht mehr. Und warum sollten die sich dann einem Leben gegenüber verpflichten? Und Verpflichtung ist doch hier ein zentrales Thema, oder? Verpflichtung ist doch ein zentraler Punkt, wenn es um Generationenkonflikte geht. Das ist es doch, oder? Zumindest ist es das, was mir immer wieder begegnet. Aber warum sollten sich diese jungen Menschen verpflichten, wenn sie sehen, dass zwischen dem Leben ihrer Eltern und dem, was ihre Eltern sagen, so eine Lücke klafft? Warum sollten diese jungen Menschen Teil einer Gesamtmaschine sein wollen? Also bildlich gesprochen natürlich. Also warum sollten sie Teil einer Gesamtmaschine sein wollen, ein Schräubchen sein wollen in dieser Gesamtmaschine und dann vielleicht noch ein Schräubchen, das von der Form, dem Gewinde, der Länge etc. ja gar nicht so richtig zu ihnen passt, dass sie nicht sind. Ich habe letztens ein Comic bei einem Cartoonisten gefunden, der diesen Gedanken so extrem gut auf den Punkt bringt. Der Cartoonist heißt Islieb und ja, der hat da so ein sehr schönes Kurzcomic, das diesen Blickwinkel ganz gut auf den Punkt bringt. Ich glaube, ich könnte den auch gar nicht so gut formulieren oder so auf den Punkt bringen, wenn ich dieses Comic nicht im Kopf hätte. Den Link zu diesem Comic packe ich Ihnen in die Shownotes zur Folge. Gucken Sie sich das gerne mal an. Das ist eine Sache von, weiß ich nicht, 5 Sekunden. Also wirklich wenig aufwendig, aber extrem lohnenswert. Aber kommen wir nochmal zurück. Denn ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt vielleicht sagen, dass all das, was ich erklärt habe mit den jungen Menschen, die sich nicht in die Gesamtmaschine und nicht Schräubchen und so weiter, dass das alles nicht erklärt, warum diese jungen Menschen dopaminabhängig am Handy, also am Telefon hängen, bei TikTok und Instagram ihre Zeit verbringen und ihren Selbstwert und ihre Konzentrationsfähigkeit, ihre Aufmerksamkeitsspanne in die Hände, jetzt mal überspitzt gesagt, in die Hände von Tech-Firmen legen. Ja, und diese andere Sicht stimmt genauso. Die stimmt genauso in ihrer Begrenzung wie die andere. Ich glaube, wenn wir weiter über Generationen sprechen wollen, dann machen wir es uns zu leicht und irgendwie dadurch auch wieder zu schwer. Einfach zu leicht, weil einfache Erklärungen nicht wirklich abbilden, was dann am Ende stimmt. Wodurch es dann im Endeffekt wieder schwierig für uns wird, alle Lösungen für ein produktives Miteinander zu gestalten. Also das ist so ein Hin und Her. Wir machen es uns leicht und dadurch zu schwer. Daher bleibt uns im Endeffekt nichts anderes, als wirklich auf den Einzelnen zu schauen. Und genau das muss jetzt unsere Aufgabe sein. Und genau so können wir Konflikte lösen. Wissen Sie, wie in einer Mediation Konflikte gelöst werden? Genau indem wir den verhärteten Blick auf den anderen ein wenig enthärten und mit dem Zuhören anfangen oder zumindest Zuhören geschehen lassen. Denn Konflikte lösen sich nicht zwischen einem von denen da drüben und mir als Individuum, sondern eben immer nur zwischen zwei Individuen. Ja, und ich weiß, in der Vergangenheit, da mussten wir nicht über den Einzelnen sprechen. Da war das Individuum ein privates Selbstverständnis, aber eben kein gesellschaftliches Ordnungsprinzip. Erinnern Sie sich noch an den Islieb-Comic, von dem ich Ihnen gerade noch erzählt hatte? Menschen haben diesem Comic zufolge in jungen Jahren einen Ort in der Gesellschaft gesucht, der sie hat teilwerden lassen. Manche hatten dabei mehrere und manche hatten dabei weniger Orte im Angebot. Aber sie haben irgendwie einen Ort in der Gesellschaft angenommen, sich angepasst und dann gewirkt. Und genau das ist heute anders. Und dieser Trend wird sich weiterhin verstärken. Wir werden uns als Gesellschaft wandeln von einem Gesellschaftssystem, das wie eine Maschine funktioniert, also idealtypisch Maschine, also sprich, in der jeder seinen Platz einnimmt, zwischendurch um bessere Plätze und Positionen rangelt und dann aber sein Bestes gibt und damit die Maschine, also das Gesamtgefüge, am Laufen hält. Hin zu einer digitalisierten Gesellschaft mit vermutlich plattformorganisierten Arbeiten, Projektlogiken und auch entsprechenden Organisationsumbauten. Die Individualisierung wird immer weiter voranschreiten und klassische Bindungen werden im Endeffekt nach allem, was zu lesen ist, erodieren. Menschen werden sich eher aus einer Mischung von Überzeugung, Notwendigkeit, Resonanz mit einer Aufgabe oder den sie umgebenden Menschen einbringen und es dann auch wieder lassen. Von daher wird alles volatiler. Es wird mehr Bewegung möglich sein, mehr Projekthaftes einbringen, aber auch weniger verlässliches, jahrzehntelanges Miteinander, weniger systemischer Schutz. Das legen auch heute schon statistische Daten nahe. Also ich habe jetzt einmal welche, die sind schon ein bisschen älter, aber trotzdem bilden die schon etwas ab. Das ist in der Zeit von 2012 bis 2019 hat zum Beispiel die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit um 8% abgenommen. Ich habe da jetzt keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber das wird sich mit Sicherheit nicht entschleunigt haben. Ich meine, gucken Sie mal in Ihrem eigenen Umfeld. Das ist nicht mehr mit, ich trete mit 16, mit 19, mit 25 in einen Betrieb ein und weiß, hier gehe ich auch in Ruhestand. Das ist komplett im Wandel. Die nächste für uns wahrscheinlich noch unbekannte wird die KI sein. Ich meine, vielleicht ist es nur eine technische Verwandlung des Arbeitens, ähnlich wie es bei den Webern in der industriellen Revolution gewesen ist. Aber es kann auch sein, dass KI mehr ist als das. Es mag Menschen geben, die wissen das zu diesem Zeitpunkt. Ich gehöre da jetzt leider nicht zu. Es kann sein, dass KI eine komplette Umwandlung unseres Arbeits- und Gesellschaftssystems vorantreibt. Ich persönlich halte das jetzt nicht für ganz unwahrscheinlich, aber das ist nur Kaffeesatzleserei. Wie immer hat alles sein Für und Wider. Und ja, am Ende des Tages ist es auf der Basis von heute wichtig zu schauen, was wir innerhalb dieses Wandels bestmöglich machen können, wie wir bestmöglich navigieren können. Von daher kann ich es im Endeffekt nur nochmal wiederholen. Der zentrale Punkt ist und wird sein, zwingend auf den Einzelnen zu schauen. Also nicht nur, weil das die Logik ist, wie Konflikte sich reduzieren und lösen lassen, sondern auch, weil das dem entspricht, wie sich Welt wandelt. Weil eben nur der Blick auf den Einzelnen Resonanz ermöglicht, die es uns dann wiederum ermöglicht, den oder die andere zu erreichen. Dass es eben nicht mehr die andere da hinten ist, sondern der oder die andere, mit der ich gerade im Gespräch bin. Weil nur an der Stelle tatsächlich eine Lösung möglich ist. Nochmal auch in Abgrenzung zu dem, was früher war. In der Vergangenheit ist Miteinander und Ordnung stark durch Regeln des Gesamtsystems geordnet worden und geregelt worden. Also ich zum Beispiel habe noch in meiner Kindheit gelernt, wer wen zuerst zu grüßen hat, wer auf dem Gehweg wem Platz zu machen hat. Das waren Konventionen, das waren Hierarchien innerhalb eines Systems. Und diese Konventionen und Regeln haben das Miteinander organisiert. Diese Konventionen haben gesagt, wie Kontakt entsteht. In diesem Gefüge hatte jeder seinen Platz und hat ihn ausgefüllt von der Arbeit, von seinem Milieu, seiner sozialen Schicht. Solche Regeln werden aber immer weiter erodieren. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als uns gegenseitig, gegeneinander, miteinander wieder zu begegnen und uns ein Stückchen, ja, den Einzelnen zu sehen. Sprich, jenseits von Stereotypen. Und damit sind wir bei, wie verhält sich jemand tatsächlich ohne den übergestülpten Generationenblick? Dann ist es nicht mehr die Gen Z Sarah, sondern es ist Sarah. Und wie wirkt sich das Verhalten der Person auf die Arbeit aus? Wie wirkt sich das auf das Team miteinander aus? Was könnte der Grund dafür sein, dass die Person sich so hält? In Seminaren zu dem Thema höre ich oft, dass es den jungen Leuten egal ist, wenn sie zum Beispiel zu spät kommen. Selbst wenn das negative Rückwirkungen für Kolleginnen und Kollegen nach sich zieht, die dann gegebenenfalls in gleicher Zeit mehr zu erledigen haben, weil zum Beispiel einfach die Arbeit in einem zeitkritischen Moment erledigt werden muss. Und da kann ich nur sagen, auch wenn wir weniger Junge haben als in der Vergangenheit, für mich gilt in gewisser Weise weiterhin die Regel, wer anderen schadet, erhält die Möglichkeit, sich zu erklären, zu entschuldigen und damit aufzuhören. Und wenn das nicht gelingt, dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht mehr. Und auch noch in dieser gewandelten Gesellschaft, in diesen gewandelten Regeln, muss es dann klare Reaktionen darauf geben. Ich weiß, dass das gerade eine schwierige Zeit ist, weil wir quasi mitten in einer Spannung stecken zwischen zwei Ideen. Idee 1, wir funktionieren gemeinsam innerhalb eines Gesamtsystems. Wir erfüllen gemeinsam eine Aufgabe und verdienen jeder für sich damit Geld für das eigene Leben. Und Idee 2, ich will mich nicht verbiegen lassen für eine Gesellschaft, die mir nicht genug zurückgibt. Ich will ich sein können. Und das ist die Spannung, die sie tagtäglich in Teams erleben. Auf der einen Seite so ein kollektives Funktionieren, so eine Logik des kollektiven Funktionierens. Und da können auch mal die Interessen des Einzelnen zugunsten des Gesamtsystems zurücktreten. Und auf der anderen Seite eben individuelle Autonomie. Viele Sätze, die Ihnen bekannt vorkommen werden, sind tatsächlich aus Idee 1 geprägt. Also meinen Kindern wird es mal besser gehen als mir selbst oder wenn ich mich anstrenge, dann. Und dann stellt sich aber die Frage, was ist, wenn sich für Teile der Bevölkerung und insbesondere die Jungen zeigt, dass das, was sie zurückerhalten wollen oder sollen, eben nicht mehr greift. Und darum ist Idee 2 aus meiner Beobachtung übrigens auch gar nicht so zwingend an Generationen gebunden, wie wir das oftmals meinen. Sie äußert sich bei den unterschiedlichen Generationen nur auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist einfach aus meiner Sicht wichtig zu verstehen. Es sind gar nicht unbedingt die Jungen oder die Alten. Wir stecken in einer Zeit, die nicht zuletzt von großen Umbrüchen gekennzeichnet ist und die über den Einzelnen hinauswirken und uns paradoxerweise umso mehr darauf zurückwerfen, den Einzelnen nicht als Teil einer gelabelten Gruppe zu sehen, sondern den Einzelnen als den Einzelnen zu betrachten und mit dem Einzelnen im Kontakt zu sein. Damit habe ich Ihnen, glaube ich, genug erzählt. Erstmal zu diesem Punkt. Mir sind einfach die folgenden Punkte jetzt nochmal wichtig. Konflikte entstehen natürlich zum einen aus Unterschiedlichkeiten zwischen Generationen, aus Unterschiedlichkeiten zwischen Lebensphasen, aus Unterschiedlichkeiten unterschiedlicher Kontexte, in denen Menschen auch ins Berufsleben eingetreten sind. Generationenkonflikte sind aber nicht nur einfach Konflikte zwischen Generationen. Sie sind Ausdruck eines Wandels und in diesem Wandel stecken wir alle. Und durch diesen Wandel wird unser Miteinander neu geregelt. Nicht mehr die Rolle im Gesamtsystem organisiert das Miteinander, sondern der persönliche Kontakt. Und das ist fundamental anders als vieles, womit besonders wir Älteren, also ich denke jetzt hier gerade an Boomer und Gen X, womit wir Älteren groß geworden sind. So, und jetzt habe ich Ihnen ganz viel erzählt zum Wandel, zum Kontext von Generationen etc., was aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, um Generationenkonflikte verstehen zu können und um tatsächlich auch Generationenkonflikte über Stereotype hinaus, um denen begegnen zu können. Und was ich Ihnen aber natürlich jenseits von Verstehen, Hintergrund und so weiter auch mitgeben möchte, ist konkret, was kann man denn tun? Was ist möglich, um Generationenkonflikte aus Teams oder in Teams ein bisschen rauszuhalten oder zu befrieden, da Wege zu finden. Und wenn ich es runterbreche und auf Teammediation, Teamcoachings gucke, in denen Generationenkonflikte aufgebrochen werden konnte, dann kann ich Ihnen sagen, es ist dann immer wichtig, Mikrostrukturen zu finden. Was heißt das konkret? Naja, die großen Systeme regeln es nicht mehr automatisch, also müssen Teams sehr viel klarer, sehr viel expliziter die eigenen Regeln definieren und das Miteinander gestalten. Und von daher ist ein erster Hack, ich hatte ja gesagt, ich möchte Ihnen gerne auch Hacks mitgeben, also in irgendeiner Form Möglichkeiten, wie Sie konkret handlungsfähig werden. Und ja, mein erster Hack ist, machen Sie den Arbeitsvertrag im Kleinen sichtbar. Also nicht juristisch natürlich, sondern ganz praktisch. Was heißt bei uns Pünktlichkeit? Was heißt bei uns Erreichbarkeit? Was ist eine akzeptable Reaktionszeit? Was ist dringend? Was ist wichtig? Was ist der Qualitätsmaßstab, damit wir nicht dreimal nacharbeiten? Also wirklich es konkret machen, auf den Punkt und nicht nur unausgesprochen davon ausgehen, dass doch jeder weiß, dass das so zu erfolgen hat. Der zweite Hack. Klären Sie Entscheidungen. Wer entscheidet was? Wann wird abgestimmt, wann nicht und nach welchen Kriterien? Viele Generationenkonflikte, die ich beobachtet habe, wo ich mitwirken durfte, da das Team wieder auf handlungsfähigere Füße zu stellen, sind in Wahrheit Entscheidungskonflikte, die aber nie wirklich sauber gerahmt wurden. Also wo nie wirklich sauber gesagt wurde, warum, wie, was funktioniert. Das ist dann ein Mangel an Transparenz. Das ist dann etwas, wo viel im Ungefähren bleibt. Und das ist natürlich immer genau das, wo man dann ins Tuscheln kommt und ins Interpretieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn etwas interpretationsmöglich ist, dann haben Sie auch sehr schnell viele verschiedene Varianten. Und viele verschiedene Varianten heißen auch, der Blickwinkel der anderen, und da haben wir wieder den und die andere, der Blickwinkel der anderen ist falsch. Da haben wir dann wieder etwas, wo ein Gegeneinander entsteht. Von daher ist es wichtig, Entscheidungen, Entscheidungswege zu klären, um das transparent im Team auch gestalten und leben zu können. Ja, der dritte Hack. Trennen Sie Verhalten von Identität. Also nicht dieses, die Jungen sind so oder die Alten sind so, sondern wenn Sie zu spät kommen, hat das diese Auswirkung. Was ist der Grund? Was ändern wir ab jetzt konkret? Einmal erklären, einmal korrigieren, dann wird es verbindlich und sonst wird Zusammenarbeit beliebig. All dieser Wandel, all diese Veränderung heißt ja nicht, dass bestimmte Dinge nicht mehr gelten oder nicht mehr nötig sind. Es heißt einfach nur, dass sie auf einer anderen Ebene vereinbart werden müssen. Also nicht mehr auf der die Gesamtmaschine funktioniert nur so, das wissen wir alle und darum halten wir uns daran, sondern wir vereinbaren es im Team auf einer individuellen Ebene. Naja, und der vierte Hack, den ich Ihnen gerne noch mitgeben möchte, der aus meiner Beobachtung heraus langfristige Wirkung zeigt, ist Tandems. Ich bin ein wirklich großer Freund von Tandems grundsätzlich, aber eben auch Tandems zwischen Generationen. Weil die einen, die bringen eine unglaubliche Geschwindigkeit mit Tools zu arbeiten und Routinen damit und ein Verständnis. Das ist für die keine Fremdsprache. Die anderen bringen dafür Kontext mit, Systemverständnis. Die können Risiken vorhersehen. Und wenn das beides zusammenkommt, dann wird aus einem Generationenunterschied eben schnell ein Produktivitätsgewinn. Jenseits davon kann ich Ihnen immer nur sagen, es ist viel leichter, aus diesem die anderen oder der da oder die da herauszukommen, wenn man sich wirklich im Arbeitsalltag begegnet. Das ist schwierig, wenn man in der Pause zusammensitzen soll, weil dann sind auch manchmal die Themen zu unterschiedlich. Also es ist einfach etwas anderes, wenn ich Ende 40 bin und mich im sechsstelligen Bereich verschuldet habe, um ein Haus abzuzahlen. Oder aber wenn ich Anfang 20 bin und gerade ein Stückchen das Leben erkunde. Das sind verschiedene Lebensphasen und dann ist es unter Umständen auch schwierig, da miteinander eine Basis zu finden. Aber gemeinsames Arbeiten an Themen, das löst dieses der andere, die andere auf. Auf einmal begegnet man sich auf einer anderen Ebene und das wirkt total gut. Von daher, ich bin ein extremer Fan von Tandems. Ich kann sie Ihnen sehr ans Herz legen.
Einfach weil sie natürlich auf der Produktivitätsschiene sehr viel bringen, aber auch auf der Ebene des Miteinanders vieles aufbrechen können, was ansonsten gerade im Bereich von Generationenkonflikten ein Team sehr belasten kann. Ja, das waren die vier Hacks, die aus meiner Sicht in einem Podcast transportabel sind, so würde ich es einmal nennen. Vieles, was im Bereich Generationenkonflikte noch möglich ist, ist dann einfach auch sehr teamspezifisch und muss aus einem Team heraus erarbeitet werden oder auch aus einem Generationenkonflikt als solches. Von daher erfordert das dann schon auch nochmal ein anderes Arbeiten. Aber diese vier Hacks, wenn Sie daran arbeiten, dann haben Sie aus meiner Sicht schon vieles in die Hand genommen, was erst einmal vieles klärt, und dann haben Sie die größten Dinge auch schon mal beseitigt, die wirklich zu Problemen führen können. Ich wünsche Ihnen damit ganz viel Spaß, auch ein bisschen rumzuprobieren. Wie immer gilt, probieren Sie aus. Was funktioniert, ist gut. Was nicht funktioniert, lassen Sie es einfach an der Seite liegen. Und wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich immer, von Ihnen zu lesen oder auch zu hören. Und ja, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!